HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Von einer beispiellosen Cyberattacke spricht die europäische Polizeibehörde Europol.
Der Virus WannaCry hat einen Riesenappetit.
Überall wurden in Firmen und Büros Computer hochgefahren, in der bangen Hoffnung.
Die Erpresser kommen durch ein Schlupfloch im Computer, versperren die Daten und wollen Lösegeld.
Sagen zu ihnen, ich habe ihnen etwas weggenommen, sie bekommen es wieder, wenn sie mir Geld geben. Das ist ganz einfach.
Es gibt keine Garantie, dass, wenn sie zahlen, die Täter auch tatsächlich ihnen ihre Daten wiedergeben.
Wahrscheinlich muss man das Betriebssystem neu rausspielen und die Daten sind weg.
Die NSA trägt auf jeden Fall eine Mitschuld. Denn durch das Geheimhalten dieser Sicherheitslücke konnte Microsoft diese Lücke erst später patchen.
In Summe muss man sagen, werden die Cyberprobleme nach wie vor komplett falsch eingeschätzt.
In unserer technisch vernetzten Welt wird es diese Angriffe auch weitergeben. Und sie können auch verschiedene Bereiche kritischer Infrastrukturen nicht nur virtuell, sondern real bedrohen.
Sie hätten zwar jetzt diesen Virus gestoppt, aber der nächste werde kommen und den werde man dann nicht anhalten können.
Manche hatten da wohl Tränen in den Augen, denn sowas gab's noch nie. Eine weltweite Computerattacke auf mehr als 200.000 Nutzer in geschätzt 150 Ländern. Die erste Warnung kam am vergangenen Freitag um kurz vor 10 Uhr. Gegen Mittag hatte sich die Schadstoffsoftware bereits wie die Pest verbreitet. Und gegen 17 Uhr desselben Tages stellten die Jäger beinahe andächtig fest, das ist groß. 36.000 befallene Systeme an einem einzigen Tag zwischen 9.45 Uhr und 17 Uhr. Die Bestie heißt WannaCry. Und sie nutzte am vergangenen Freitag eine Hintertür im Betriebssystem von Windows. Da schlich sie unbemerkt rein, obwohl die Hintertür dem amerikanischen Geheimdienst, wie auch Microsoft, sehr wohl bekannt war und die auch wussten, dass sie offen stand. Welche Folgen das hatte, erlebten Patienten, Ärzte und Krankenhäuser am Freitag in Großbritannien auf bedrückende Weise. Und mit dem Bericht unseres Korrespondenten in London, Thomas Spickhofen, beginnen wir unsere heutige Recherche über Jäger und Gejagte mit dem Titel Hackerswelt, die Trojaner sind unter uns. Und zwar täglich. Heute traf es wohl auch den Filmkonzern Disney. Hacker erpressten Lösegeld für die Entführung der Daten des neuen Fluchs der Karibik, der in 10 Tagen in die Kinos kommen soll. Das ist ärgerlich für Disney, aber weit weniger gefährlich als das, was das britische Gesundheitssystem erlebte.
Noch immer läuft der Betrieb nicht in allen Kliniken rund. Die große zweite Welle der Cyberattacke, die zum Beispiel Europol befürchtet hatte, ist zwar ausgeblieben, aber vereinzelt müssen in britischen Krankenhäusern und Praxen weiterhin Termine abgesagt werden. Dass der NHS, der nationale britische Gesundheitsdienst, schlecht vorbereitet gewesen sei und zu wenig in die IT-Sicherheit investiert habe, will Gesundheitsminister Jeremy Hunt aber nicht gelten lassen.
Well, the NHS is a huge
Der NHS ist ein riesiges Netzwerk mit der größten Gesundheits-IT der Welt und mehr als 80% davon sind nicht betroffen gewesen.
Die aber doch betroffen waren, haben gelitten und leiden zum Teil immer noch. Claire zum Beispiel hat Krebs, aber ihre Behandlung ist seit Freitag ausgesetzt.
Ich bin sehr frustriert. Alles, was man mir gesagt hat, ist, dass ich nicht behandelt werden kann. Heute nicht und vielleicht auch nicht morgen. Das sind dann schon 5 Tage.
Dabei brauche sie die Behandlung täglich, sagt Claire. Wenn sie die nicht bekomme, dann könne das ihr Todesurteil sein.
If I don't have this, am I being given, you know, the death sentence.
Jess wartet auf eine Amputation ihres Beines. Sie hat große Schmerzen. Am Samstag sollte sie nun endlich operiert werden. Furchtbar, sagt sie, das sei das Letzte gewesen, was sie erwartet habe, dass die Operation wegen einer Cyberattacke abgesagt werden müsse.
Horrible. Cried a lot, because that was the last thing we expected him to come in and say, was that it had been a cyber attack and everything was cancelled.
In vielen Arztpraxen und Kliniken kämpfen die Mitarbeiter auch Tage nach der Attacke noch damit, die Computer wieder vollständig verfügbar zu machen. Die Hälfte ihrer 3000 Rechner seien zwar wieder fit, sagte Nick Halm von den Ipswich und Colchester Kliniken, aber es gebe immer noch viel zu tun.
Das wird noch eine ganze Zeit dauern, bis alle unsere Systeme wieder laufen. Alle neu hereinkommenden Daten können wir gut und sicher verarbeiten, aber wir müssen auch die Backup-Daten so bald wie möglich wieder verwenden können.
Insgesamt waren von der Cyberattacke in Großbritannien 48 Einrichtungen des NHS betroffen.
Nach diesem GAU warnen nun Fachleute, dass noch weit verheerendere Attacken bevorstehen könnten. Um sich darauf vorzubereiten, muss man verstehen, was ist überhaupt passiert und wie konnte es passieren? Roland Eikenberg, Redakteur der Computerzeitschrift CT, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wir haben gerade den Bericht aus London gehört. Betroffen war der nationale Gesundheitsdienst auf der Insel. Was hat diese staatliche Institution falsch gemacht?
Offensichtlich waren da mehrere zahlreiche Systeme nicht korrekt abgesichert, wobei man dazu sagen muss, dass es auch kaum möglich ist, in diesem Maße, also ein komplettes Netzwerk abzusichern. Es gibt immer irgendwo Schlupflöcher und die wurden im aktuellen Fall offenbar fatalerweise ausgenutzt, um Schädlinge zu verbreiten, die sich dann auch noch weiter fortgepflanzt haben aus eigener Kraft.
Sie sagen zahlreiche Systeme, das heißt also so ein Gesundheitsdienst hat mehrere Ebenen, die miteinander verknüpft sind, aber nicht notwendigerweise unter einer Regie arbeiten?
Ja, es gibt sehr viele verschiedene Unternetzwerke, so kann man das am besten bezeichnen. Fatal ist es immer, wenn die dann doch miteinander verknüpft sind. Es ist sehr sicher, bestimmte Gerätekategorien und auch die Mitarbeiter in eigene Netze zu legen. Wenn dann allerdings ein System ist, das kann der Rechner von der Empfangsdame sein, die dann eine E-Mail öffnet und dann einmal zu schnell auf einen Anhang klickt, der sich dann im Netzwerk weiter verbreitet bis hin zu den OP-Sälen, dann ist definitiv auch der Super-GAU eingetreten.
Von 248 britischen Krankenhäusern und Ambulanzen waren 48 infiziert. Warum nicht die anderen? Können Sie sich das erklären?
Das ist wohl Glück im Unglück. Der Schädling hat ja nur bestimmte Systeme angreifen können, automatisch. Der hat ja diese Sicherheitslücke ausgenutzt, die zuvor aus dem NSA-Fundus entwichen ist. Und offensichtlich waren nur bestimmte Systeme für diese Lücke anfällig. Das sind insbesondere Rechner mit dem veralteten Windows XP-System gewesen. Eine andere Erklärung wäre, dass die eben nicht erreichbar waren von den infizierten Systemen, dass die einfach in anderen Netzwerksegmenten untergebracht waren.
Und haben Sie eine Idee, was die Angreifer ausgerechnet im britischen Gesundheitssystem wollten oder war das zufällig befallen?
Ich nehme an, dass es ein Zufall war, ein dummer Zufall, weil die Täter haben im aktuellen Fall sind nicht gezielt vorgegangen, sondern sie haben einen Schädling entwickelt, den sie auf die Welt losgelassen haben. Von dort aus hat er sich dann immer weiter verbreitet. Er hat ja als Besonderheit eine wurmhafte Verbreitungsfunktion. Also der Schädling kann von einem infizierten System auf das nächste verwundbare System überspringen. Und das ist dann wie so eine Kettenreaktion. Das geht immer weiter. Und man weiß natürlich nicht, wo das dann letztlich endet.
Ist das eigentlich auch so, wenn einer dieser Computer in diesem System abgeschaltet ist?
Ja, es sind ja sehr, sehr viele Systeme in so einem Netzwerk aktiv und es ist relativ egal, ob alle Rechner eingeschaltet sind oder nicht. Im Zweifel werden dann die Systeme, die beispielsweise übers Wochenende runtergefahren werden, dann am Montag infiziert.
Mhm. Der Cyberangriff vom vergangenen Freitag war ja nicht der erste. War etwas anders an dieser Attacke als an den vorangegangenen? Was die schiere Zahl von angeblich 150 Ländern, die sich erwehren mussten?
Wir haben in letzter Zeit häufiger Erpressungstrojaner gesehen, die dann auch Dateien verschlüsselt haben und ein Lösegeld gefordert haben, um den Zugriff auf die Dateien wieder freizugeben. Im aktuellen Fall war das ja auch so, also dass der Daten in Beschlag genommen hat und dann ein Lösegeld gefordert hat. Die große Besonderheit war, was auch ziemlich fatal und neu war, ist, dass sich dieser Schädling selbst verbreitet hat und eben die Lücke ausgenutzt hat. Er hat sich auf infizierten Systemen niedergelassen und von dort aus das Internet und auch das lokale Netzwerk durchsucht, um dann weitere Rechner zu infizieren.
Erklären Sie gerade noch mal für Anfänger, was selbst verbreitet heißt?
Das bedeutet, dass wenn ein Rechner infiziert ist, dass der dann selber sozusagen zum Täter wird. Der Rechner durchsucht das Internet wahllos nach verwundbaren Systemen, die er infizieren kann, leichte Beute sozusagen. Aber er guckt eben auch im lokalen Netz, das bedeutet im Krankenhausnetz nach verwundbaren Systemen. Und das ist dann eine Richtung, die eigentlich vertrauenswürdig ist, weil die meisten Angriffe kommen aus dem Internet. Und so hat es dann offensichtlich viele Systeme eiskalt erwischt.
Eine ziemlich schlaue Bestie, kann man sagen. Ich bleib noch mal bei den 150 Ländern, die sich erwehren müssen, so oder so. Haben die eigentlich alle den Finger gehoben und zugegeben, wir sind betroffen? Oder wie kommt man zu dieser Zählung?
Es gab einen Ansatz, die verwundbaren Systeme zu identifizieren. Es gab so einen Sicherheitsforscher, der Maßnahmen ergriffen hat, um mitzubekommen, wie viele Rechner tatsächlich betroffen sind und aus welchen Ländern die sich melden, so dass man davon ausgehen kann, dass diese Zahl einigermaßen plausibel ist. Wobei das Internet natürlich, da gibt es keine Ländergrenzen, und wenn dann so ein Trojaner, ein Schädling wahllos Systeme infiziert, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass er in jedem Land ein paar Systeme auch erwischt.
Es ging ja um Lösegeldforderungen. Zahlen Sie für die gestohlenen und von uns blockierten und verschlüsselten Daten, dann kriegen Sie die wieder zurück. Das ist die Forderung. So etwas kann ja kein Hacker allein. Ist das eine große kriminelle Organisation, multinational handelnd, mit der wir da zu tun haben? Was meinen Sie?
Mit sehr viel Zeit und sehr viel Know-how kann man das unter Umständen auch alleine bewältigen.
Ah, Sie könnten das?
Allerdings, man kann sich ja vieles anlesen inzwischen, sage ich mal. Ne? Und die Informationen sind zum Großteil öffentlich. Es besteht die Möglichkeit, vorhandene Schädlinge zu modifizieren. Und wenn man wirklich einiges an krimineller Energie mitbringt, dann könnte man das bewältigen. Es scheint allerdings so zu sein, dass es eher organisierte Kriminalität ist. Also dass ein Team aus mehreren Mitgliedern arbeitsgeteilt, zum Beispiel der eine entwickelt den Trojaner, der andere kümmert sich um die Verbreitung und so weiter. Und dass die das dann professionell und über mehrere Jahre hinweg mit verschiedenen Schädlingen durchziehen. Und das sehr erfolgreich.
Erläuterung von Roland Eikenberg vom Computermagazin CT. Besten Dank. Und damit an die Westküste der Vereinigten Staaten. Dort, wo Microsoft seinen Firmensitz hat. Die Firma wusste natürlich von dem Hintertürchen in ihrem Programm Windows und hatte deshalb im März ein Sicherheitsupdate herausgebracht. Dumm nur, es passte nicht für das ältere Windows XP. Jetzt wehrt sich Microsoft natürlich gegen Vorwürfe und zeigt mit dem Finger auf den US-Geheimdienst NSA. Das geht immer, das stimmt auch sicher immer. Aber ist die Firma damit so einfach aus dem Schneider? Wolfgang Stuflesser.
Eins vorneweg, in Sachen WannaCry, der weltweiten Attacke auf Computersysteme, ist vieles noch Spekulation. Auch mehrere Tage nach Bekanntwerden der ersten Fälle von infizierten Rechnern sind die Sicherheitsexperten noch uneins, wer hinter dem Angriff steckt, ob die größte Welle vielleicht noch vor uns liegt, und es wird heiß diskutiert, ob das Ausmaß der Attacke hätte verringert werden können. Es ist noch nicht mal klar, wer die Schadsoftware programmiert hat. Womöglich war es der amerikanische Geheimdienst NSA selbst, der damit eine Sicherheitslücke im Windows-Betriebssystem ausnutzte, um Leute auszuspionieren. Frank Langford vom US-Radiosender NPR. Manche Leute glauben, die Software wurde von der NSA programmiert, dann aber gestohlen, und dann tauchte sie irgendwann online wieder auf. Andere Experten kritisieren Microsoft. Nicht, weil das Windows-System diese Sicherheitslücke hatte. Solche Lücken gibt es in allen Systemen. Deshalb veröffentlichen die Firmen regelmäßig Updates, um alle bekannten Lücken zu schließen. Ein solches Update hat Microsoft auch im März für WannaCry herausgebracht. Aber nur für die einigermaßen aktuellen Windows-Versionen. Das 16 Jahre alte Windows XP dagegen blieb ungeschützt. Es wird von Microsoft seit 3 Jahren nicht mehr offiziell unterstützt. Und nicht jeder Rechner eignet sich für ein Update auf ein neueres Windows, erklärt Technikjournalistin Christina Warren im Podcast This Week in Tech.
These $15 million like MRI machines are running Windows XP embedded because
es gibt Magnetresonanztomographen in Krankenhäusern, die kosten $15 Millionen und laufen unter Windows XP, weil es das aktuelle Betriebssystem war, als die Maschine entwickelt wurde. Der Hersteller ist vielleicht bankrott und auf dieser Maschine ein Update einzuspielen ist womöglich sehr kompliziert. Es genügt nicht zu sagen, dann mach halt das Update. Am Wochenende hat Microsoft dann doch auch für die älteren Windows-Versionen ein Sicherheitsupdate veröffentlicht. Für bereits infizierte Rechner bringt das aber nichts. Wie eine Impfung muss so ein Update vor der Infektion erfolgen. Inzwischen hat sich Microsoft auch selbst zu Wort gemeldet und sieht die Schuld bei der NSA. Microsoft-Präsident und Justiziar Brad Smith schrieb in einem Blog-Eintrag, es sei ein Problem, dass Regierungen Sicherheitslücken entdecken und dann, so wörtlich, auf Vorrat halten, statt die Hersteller der Software umgehend zu informieren. Schon mehrmals sei Software, die Sicherheitslücken ausnutze, von den Servern der US-Regierung gestohlen und frei im Internet verfügbar gemacht worden und habe dann großen Schaden angerichtet. WannaCry zeige eine nicht beabsichtigte, aber doch beunruhigende Verbindung zwischen den beiden größten Bedrohungen für IT-Sicherheit, die es derzeit gebe, durch Regierungen und durch organisierte Kriminalität. In der Tat hat schon vor Monaten der scheidende, stellvertretende NSA-Chef Rick Leggett zugegeben, dass die US-Regierung 90% ihres IT-Budgets für die Offensive ausgibt und nur 10% in die Verteidigung vor Hackerangriffen und Schadsoftware steckt. WannaCry macht die Folgen dieser Strategie sichtbar. Lee Honeywell von der Bürgerrechtsorganisation ACLU wies im Interview mit dem Radiosender NPR darauf hin, dass durch den Angriff Ärzte nicht mehr in der Lage gewesen seien, ihren Patienten zu helfen.
My hope is that this is going to cause intelligence agencies to reassess.
Ich hoffe, dass dieser Angriff die Geheimdienste dazu veranlasst, dass sie ihre Prioritäten überdenken, dass sie überlegen, wie lange sie solche Sicherheitslücken geheim halten und dann Hersteller wie Microsoft schneller informieren, auch wenn die NSA die Lücke dann nicht so lange selbst ausnutzen kann. Microsoft-Manager Brad Smith stellte einen gewagten, aber eindrücklichen Vergleich an. Wenn staatliche Stellen Informationen über Sicherheitslücken hätten und diese dann von Hackern gestohlen würden, sei das so, als würden bei der Armee Tomahawk-Raketen abhanden kommen. Man kann sich den Aufschrei in so einem Fall vorstellen. In unserer digitalisierten Welt aber kann der Schaden durch ein paar Zeilen Programmcode durchaus größer sein als der von Bomben und Raketen.
Vielleicht ist es ja eine unterkomplexe, melancholische Regung aus dem Reich vormoderner Sentiments. Aber sehnt man sich da nicht zurück in Zeiten, als Lösegeldforderungen und pekuniäre Ansprüche auf Briefen zugestellt wurden? Die Empfänger hatten wenigstens ein paar Tage Zeit, sich auf die Lage einzustellen, so wie der Konsul und seine Familie in Thomas Manns Roman »Die Buddenbrooks«.
»Pardon, lieber Herr Pastor, auf zwei Worte, Mama«, und während der Pastor ihm munter zunickte, nötigte Konsul Buddenbrook die alte Dame ins Landschaftszimmer zurück und zum Fenster. »Es ist, um kurz zu sein, ein Brief von Gotthold gekommen«, sagte er rasch und leise, indem er in ihre fragenden dunklen Augen sah und das gefaltete und versiegelte Papier aus der Tasche zog. »Das ist seine Handschrift. Es ist das dritte Schreiben und nur das erste hat Papa ihm beantwortet. Was machen?« »Es ist schon um 2 Uhr angekommen und ich hätte es dem Vater längst einhändigen müssen. Aber sollte ich ihm heute die Stimmung verderben? Was sagen Sie? Es ist immer noch Zeit, ihn herauszubitten.« »Nein, du hast recht, Jean, warte damit«, sagte Madame Buddenbrook und erfasste nach ihrer Gewohnheit mit einem schnellen Griff den Arm ihres Sohnes. »Was soll darin stehen?«, fügte sie bekümmert hinzu. »Er gibt nicht nach, der Junge. Er kapriziert sich auf diese Entschädigungssumme für den Anteil am Hause. Nein, nein, Jean, noch nicht jetzt. Heute Abend vielleicht, vorm Zubettgehen.« »Ich selbst habe Papa oft genug bitten wollen, nachzugeben. Es soll nicht aussehen, als ob ich, der Stiefbruder, mich bei den Eltern eingenistet hätte und gegen Gotthold intrigierte. Nein, Unsinn, Jean, dein Verhältnis zur Sache ist doch wohl klar. Aber Gotthold glaubt, dass ich, seine Stiefmutter, nur für meine eigenen Kinder sorge und ihm seinen Vater geflissentlich entfremde. Das ist das Traurige.«
Der Konsul kann sich noch die Freiheit nehmen, mit der Weiterleitung der bösen Botschaft an seinen Vater zu warten. Heute erledigen das Klicks im Bruchteil von Sekunden, denn die Trojaner sind unter uns. Sie hören HR2 Kultur der Tag. Im jüngsten weltweiten Cyberangriff ging es auch um Geldforderungen, um Lösegeld, also Erpressung für geklaute Daten.
Deshalb ist das Schadprogramm auch nach dem angelsächsischen Wort für Lösegeld benannt, Ransomware. Mehr über dieses Geschäftsmodell der Hacker von Astrid Rasch.
Hacking ist ein professionelles Geschäft mit zwei Triebfedern, Geld und Macht. Die häufigste ist Geld, sagt Informatiker Babak Achgar von der Sheffield Hallam University.
Cybercrime is like any other business. There are different elements in this business supply chain.
Cybercrime ist ein Business wie jedes andere. Es gibt eine Wertschöpfungskette mit ganz unterschiedlichen Akteuren. Personen, die sich um die Finanzierung kümmern, Personen, die das eigentliche Verbrechen begehen und Vermittler zwischen diesen Gruppen. Das sind professionelle Kriminelle, die sich im Cyberumfeld wie zu Hause fühlen und die unglücklicherweise ihr großes Wissen und ihre Erfahrung nutzen, um mit Straftaten Geld zu machen.
Das Geschäft ist profitabel. Über Sicherheitslücken verschaffen sich die Hacker Zugriff zu Computern, schmuggeln Schadsoftware ein und erpressen die Besitzer. Das kann gezielt passieren, wenn zum Beispiel große Unternehmen angegriffen und mit sensiblen Daten erpresst werden. Lösegelder in Millionenhöhe sind nicht selten. Eine andere Möglichkeit ist, den Trojaner Privatleute angreifen zu lassen, erklärt Marco Gerke vom Cybercrime Research Institute in Köln.
Da werden einfach Massenangriffe gemacht. Das bedeutet, wenn es mir gelingt, sagen wir mal 10.000 Computer zu infizieren und jeder bezahlt mir 50 Euro, dann habe ich auch 500.000 Euro. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Angriffen. Der kriminelle Hintergrund ist der gleiche, es geht um Erpressung.
Wie beim Trojaner WannaCry, der derzeit weltweit kursiert. Pikant, die Sicherheitslücke, die die Hacker für WannaCry im Betriebssystem Windows XP nutzten, war bekannt, weil der US-Geheimdienst NSA selbst damit spionierte. Diese Informationen klauten Hacker aber wiederum der NSA und veröffentlichten sie. Hacks sind also längst auch ein Mittel internationaler Politik. Dieser Verdacht drängt sich nicht erst seit dem Angriff auf den französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron kurz vor der Stichwahl auf. Auch die amerikanische Präsidentenwahl steht unter dem Verdacht, von staatlichen Hackern beeinflusst worden zu sein. Richard Werner ist IT-Sicherheitsberater. Er kennt die Motive dieser Hacker.
Dass man bewusst politische Meinung bilden möchte. Das heißt, man verwendet diese Hacks tatsächlich, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Die bekannt gewordenen Angriffe, da ging es darum, ein schlechtes Bild auf das Sicherheitsverständnis oder sogar die Arbeitsweise des Betroffenen darzustellen.
Die Hacker hinter den Attacken seien so breit gefächert wie die politischen Meinungen. Wer genau dahinter steckt, sei im Einzelfall schwer zu bewerten. Das Netzwerk zu professionell aufgebaut. Kriminelle Energie oder dunkle Mächte. Hacker haben letztlich die Mittel, an das heranzukommen, was nicht zu Unrecht als das neue Gold bezeichnet wird. An Daten. Und die kann man entweder zu Geld oder zu Macht machen, je nachdem, wer nachfragt. Und beides sind sehr attraktive Optionen.
Sie hören H2 der Tag, Hackers Welt. Die Trojaner sind unter uns. Kurz eine Zwischenbilanz dessen, was wir bisher wissen. Erstens, es gab Sicherheitslücken und Updates von Microsoft. Zweitens, nicht alle haben die auf ihre Computer aufgespielt. Drittens, die Hacker konnten nicht identifiziert werden. Und viertens, informiert hat uns nicht etwa die Polizei oder Geheimdienste, sondern eine amerikanische Programmierergruppe, die ihre Berufsbezeichnung im Firmentitel trägt, das Malware Hunter Team. Welche Gegenmaßnahmen gibt es also? Matthias Ungetüm, Geschäftsführer der Computersicherheitsfirma Unex.de, guten Abend.
Hallo.
Sie beraten Unternehmen, wie sie sich gegen Cyberangriffe schützen können. Ist das mit Sicherheitsprogrammen allein getan?
Also allein mit Sicherheitsprogrammen wie zum Beispiel Firewall und Antivirensoftware kann man das Problem nur stellenweise lösen. Tatsächlich braucht man jemanden, der sich damit ein bisschen auskennt, also jemand, der das zum Beispiel beruflich macht und jemanden, das kann dann auch gern derselbe sein, der ständig dran bleibt und sich aktuell hält. Das heißt, man braucht wirklich Angestellte, die sich um die Systeme kümmern. Die Software allein kann das auf Dauer nicht schaffen.
Also wer sich das leisten kann, muss Geld hinlegen und das schafft schon mal eine Ungleichheit unter den Betroffenen. Nicht alle haben dieses Geld.
Das stimmt allerdings gut. Man muss jetzt bedenken, Antivirensoftware ist stellenweise auch nicht unbedingt billig. Ne? So Hausnummern wie Kaspersky oder Norton, die haben doch schon relativ teure Sachen. Muss man jetzt dazu sagen, ein Penetration-Tester, sagen wir mal, ein Test aller 2 Jahre, das wäre zum Beispiel was Angemessenes, um seine IT zu testen, kommt letztendlich auch nicht so teuer raus.
Mhm.
Also schon für mittelständische Unternehmen könnten die sich das leisten.
Aber viele Unternehmen scheinen sich ihrer Verwundbarkeit ja immer noch nicht bewusst zu sein. Nachrüsten mit Updates, Sicherheitsupdates, das wird offenbar nachlässig gehandhabt. Wie erklären Sie sich das?
Naja, also viele sehen die Sache so. Man kann davon ausgehen, dass es nicht unbedingt das Wahrscheinlichste ist, dass man sofort das Ziel eines Angriffs wird. Nun steht im Gegensatz dazu, dass Hacker versuchen, oder ich nenne es jetzt mal nicht Hacker, ich nenne es einfach mal Angreifer, versuchen massenhaft Daten abzugreifen. Das heißt, es kann jeden treffen. Die Firmen sehen das aber nicht so. Die sehen sich selber nicht direkt als Ziel. Deswegen wird es oft vernachlässigt. Eine andere Sache ist, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Produktion haben und da werden dann so und so viele Güter pro Stunde hergestellt, wenn wir da jetzt die Sicherheit erhöhen, wird ja deswegen nicht mehr produziert. Die Ansicht ist also doch sehr, sehr finanziell gestrickt.
Mhm.
Also die Sensibilität fehlt deswegen einfach.
Herr Ungetüm, Sie machen wie ein Pathologe mit der Leiche auch Forensik an Software. Haben Sie dieses jüngste Schadprogramm selbst gesehen und obduziert?
Also das jüngste Schadprogramm habe ich mir nicht genau unter die Lupe genommen. Ich kann aber sagen, was es ist. Also es ist ja natürlich eine typische Ransomware, also ein Kryptotrojaner. Und es hat eben sehr einfache Eigenschaften. Das heißt, es setzt sich kurz im System fest, verschlüsselt wichtige Daten, meistens die eigenen Dateien, die unter Windows dann liegen, und verlangt dann Geld über völlig, ich sag mal, dubiose Währung wie Bitcoin, Ucash oder ähnliches. Und in dem Fall ähnelt sich diese Software immer. Man muss dazu sagen, es gibt sehr viele solche Software. Der aktuelle ist nicht der einzige.
Mhm.
Das ist ein Trend, der sich schon seit einigen Jahren durchsetzt. Und das Interessante dabei ist, dass diese Software relativ einfach zu programmieren ist im Vergleich mit anderer Schadsoftware, weil das Aufgabengebiet sehr klein ist. Das heißt, festsetzen, verschlüsseln, Geld verlangen, fertig.
Mhm. Von Regierungen und Sicherheitsbehörden war im jüngsten Fall ja nicht viel zu erwarten. Die NSA hat kein Interesse, die Öffentlichkeit zu informieren, fällt also aus. Die Polizei auch, welche sollte es auch sein. Damit sind wir ja ziemlich schutzlos, obwohl Menschenleben, wie auf der Insel im britischen Gesundheitssystem, gefährdet sind oder waren. Ist das ein Kontrollverlust des Staates wie in der Flüchtlingskrise?
Naja, tatsächlich muss der Staat, ob er das will oder nicht, ein ganzes Stück Kontrolle abgeben, wenn es ums Internet geht. Das Internet ist schlicht und einfach, besonders in Deutschland, schlicht und einfach viel schnelllebiger als unsere Gesetzgebung. Also wenn wir jetzt auf die Idee kommen würden, für jede Situation, die schlecht sein könnte für uns, ein Gesetz zu entwerfen, würden wir beim Tempo des Internets gar nicht hinterherkommen. Da muss der Staat schon mal von Grund aus irgendwie zurücktreten. Eine andere Sache ist, dass er bis jetzt, also ich sag mal bis jetzt, noch nicht genügend in IT-Sicherheit und in Innovation, was IT-Sicherheit betrifft, investiert hat. Na, also wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, zum Beispiel mit dem Flüchtlingsstrom, wie Sie schon sagten, dann muss man eben sagen, es ist zu viel, zu schnell auf einmal, das muss man dem Staat zugestehen. Aber man muss halt auch sehen, dass er nicht alles tut, was er kann. Ich würde schon sagen, da wäre mehr drin von der Seite des Staats aus.
Erläuterung von Matthias Ungetüm, dem Geschäftsführer der Computersicherheitsfirma Unex.de. Besten Dank. Und wir gehen zurück zur Familie Buddenbrock, statten der wieder einen Besuch ab. Dort erregt nämlich ein Brief die Gemüter, den man nicht anklicken kann, also lesen muss. Und man kann ihn lesen schon aus der Art der Handschrift. Sie verrät Aufsässigkeit. Der Schreiber will Entschädigung.
Monsieur Gotthold, voilà. Der Alte tat, als bliebe er ganz ruhig angesichts des bläulichen, versiegelten Papiers, das er entgegennahm. Herrn Johann Buddenbrook Senior persönlich. Ein Mann von Conduit, dein Herr Stiefbruder Jean. Habe ich seinen zweiten Brief neulich überhaupt beantwortet? Allein, er schreibt einen dritten. Er zerriss mit dem Finger das Siegel, entfaltete rasch das dünne Papier, wandte sich schräge, dass die Schrift vom Kandelaber aus beleuchtet ward, und führte einen energischen Schlag mit dem Handrücken darauf. Selbst in dieser Handschrift schien Abtrünnigkeit und Rebellion zu liegen, denn während die Zeilen der Buddenbrook sonst winzig, leicht und schräge über das Papier eilten, waren diese Buchstaben hoch, steil und mit plötzlichem Drucke versehen. Mein Vater, wohl zu Unrecht verhoffe ich, dass Ihr Rechtssinn groß genug sein wird, um die Entrüstung zu estimieren, welche ich empfand, als mein zweiter, so dringlicher Brief in Betreff der wohl bewussten Angelegenheit ohne Antwort verblieb, nachdem nur auf den ersten eine Entgegnung, ich geschweige welcher Art, zur Hand genommen war. Ich will keine Vermutungen darüber anstellen, welchen verdammungswürdigen Einflüssen ich die Behandlung verdanke, welche ich bislang zu dulden genötigt war. Aber ich protestiere gegen dieselbe mit dem ganzen Rechtssinn des Christen und des Geschäftsmannes und versichere Sie zum letzten Male, dass ich Sie weder als Christ noch als Vater noch als Geschäftsmann länger werde achten können. Gotthold Buddenbrook.
Thomas Mann und seine Buddenbrooks aus dem Jahr 1901. Die Geschichte des Verfalls einer Kaufmannsfamilie. Sie ging zugrunde, weil sich die Welt veränderte. Und die Familie diesen Veränderungen nicht mehr gewachsen war. Und so geschieht's auch jetzt, im Zeitalter des Internet. Sind wir seinen Möglichkeiten und Abgründen gewachsen? Marie-Louise Beck, Mitglied des Bundestags und Osteuropa-Sprecherin der Grünen. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Ihr Bundestagscomputer wurde auch gehackt, dutzende Male schon. Worauf hatten es die Hacker abgesehen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich nicht mit wirklich hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, wer die Hacker gewesen sind. Es gibt allerdings eine hohe Plausibilität und da geht es um meine kritische Politik gegenüber dem Kreml, meine Menschenrechtspolitik in der Russischen Föderation und meine Haltung zu der Krise und dem Krieg in der Ukraine.
Das vertiefen wir gleich. Vorher würde ich aber gerne noch mal wissen, wie sind Sie aufmerksam geworden? Wie haben Sie gemerkt, hey, ich werde gehackt? Hat Sie jemand informiert oder konnten Sie das sehen?
Also das Wesen dieser Hackerangriffe ist tatsächlich, dass man sie in der Regel zunächst selber meist nicht bemerkt. Ich bin in diesem Fall aufmerksam gemacht worden vom Präsidium des Deutschen Bundestages. Die wiederum sind aufmerksam gemacht worden vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Bei einer Routineüberprüfung ist ihnen aufgefallen, dass Serverbewegungen in Bezug auf mein Büro äußerst ungewöhnlich und auffällig waren.
Und als Ihnen das dann gesagt wurde, was haben Sie dann gemacht?
Im Prinzip konnte ich nicht viel machen. Ich habe meinen Rechner abgegeben. Er ist nochmal genauer untersucht worden. Das Ergebnis war, dass es sich um einen Mini-Duke handelte. So war das Ergebnis in 2014. Konsequenzen konnte das nicht haben. Ich muss Ihnen allerdings auch sagen, dass mir natürlich schon bewusst war, dass E-Mails tendenziell so offen sind wie eine Postkarte, auch Telefonate natürlich. Und wir versuchen gerade in Kontakten, die Menschen in anderen Ländern gefährden könnten, und da geht es vor allen Dingen um Menschenrechtsaktivisten und Dissidenten in der Russischen Föderation, wir versuchen das bei unserem Kommunikationsverhalten zu berücksichtigen, also keine heiklen Telefonate führen, keine heiklen Informationen in E-Mails verpacken. Hm.
Wen hat denn dieses Hacking, ich glaube es war seit 2014, seit Sie das festgestellt haben, wen hat dieses Hacking eigentlich mehr bedroht? Sie selbst oder Ihre Kontaktleute? Ihre Vermutung war ja, wie Sie vorhin sagten, das sind meine Verbindungen zu Oppositions- und Dissidentengruppen in Mittel- und Osteuropa.
Also ich selber fühle mich natürlich in einem Land, das so geordnet ist, mit Rechtsstaatlichkeit, mit Polizei, sehr sicher. Aber in der Tat geht das meinen Partnerinnen und Partnern anders. Der dramatischste Fall, der mir in meinen politischen Jahren widerfahren ist, ist die Ermordung von Natalia Estemirova, einer Feministin und Menschenrechtsaktivistin, die sich gegen das Kopftuchgebot, das Kadyrov in Tschetschenien für die Frauen ausgesprochen hat, die sich dagegen gewandt hat als eine Frau, die noch interessanterweise aus der sowjetischen Zeit stammte und das Gefühl hatte, solche Insignien einer alten Gesellschaft, die lasse ich mir nicht aufpressen. So, diese grausame Ermordung von einer Frau, mit der ich in engem Kontakt stand, hat mich doch sehr berührt. Und insofern ist bei mir dieses Alarmsignal immer hinten im Kopf, pass mit auf und denke mit, wen du gefährden könntest.
Wenn Sie sagen, gefährden könnte, mussten Sie jemals vermuten, das, was Sie da mailen, das, was Sie vielleicht auch an Informationen teilen mit Ihren Gesprächspartnern im Internet, ist so brisant, dass das gefährlich werden könnte?
Ja, selbstverständlich. Also, wobei das nicht immer unbedingt eine physische Bedrohung sein muss. Aber ich möchte nur daran erinnern, dass wir insbesondere in der Russischen Föderation ja eine massive Repression von Menschenrechtsorganisationen, von Anwaltsorganisationen, die sich gegen Folter wenden, auch von Memorial, die ja sehr stark Geschichtsforschung zu den Zeiten des Stalinismus machen. Sie alle sind massiv unter Druck. Und dabei ist einer der zentralen Juckepunkte die Frage, wie hältst du es mit der Ukraine? Alle die in Russland sich trauen zu sagen, wir halten die Annexion der Krim für völkerrechtswidrig oder auch wir sehen die Beteiligung Russlands an dem Krieg im Donbass, die sind damit noch stärkeren Repressionen ausgesetzt, bis hin natürlich auch zur Gefährdung der Existenz ihrer Institutionen. Und deswegen ist der Austausch mit so einem Büro wie mit meinem natürlich relevant für den FSB, also für den russischen Geheimdienst.
Genau, was Sie eben geschildert haben, Frau Beck, das verweist ja auf die Herkunft, nämlich auf Leute, die den Dissidenten schaden wollen. Sie haben den Verdacht eben selber geäußert, der russische Geheimdienst heißt nicht mehr KGB, sondern FSB. Das ist ja eigentlich ein Fall für die deutsche Außenpolitik. Sind Sie damit zum deutschen Außenminister gegangen und haben gesagt, so, das ist ein Thema für Ihre nächsten Gespräche mit dem russischen Außenminister?
Ich bin damit nicht zum Außenminister gegangen, sondern ich habe mich damit an meinen Ausschussvorsitzenden gewandt, nämlich den Auswärtigen Ausschuss. Und wir haben das unter den Kollegen auch diskutiert. Im Prinzip muss ich erst mal sagen, richtet sich meine Bitte und die Bitte um Fürsorgepflicht an das Präsidium des Deutschen Bundestages. Und da gibt es ein Problem, das auch bei uns selbst anzusiedeln ist. Die offensichtlich hat die Eigenverwaltung, die Selbstverwaltung des Bundestags, der Parlamentarier, nicht ausreichende technisches Know-how, um diese Angriffe zu verhindern. Es hat ja auch dann später, ein Jahr später, einen Angriff auf das gesamte Bundestagssystem gegeben und nicht nur auf mein Büro. Und der Bundestag sagt aber, wir lassen uns nicht helfen von Institutionen, die aus der Exekutive sind. Es hatte Hilfsangebote gegeben, auch des Verfassungsschutzes, und das ist von den Parlamentariern selbst abgelehnt worden. Also insofern haben wir in dieser Güterabwägung eine schwierige letztlich Konsequenz, nämlich dass andere Nachrichtendienste in unseren Rechnern herumturnen.
Ganz kurze Frage mit einer Bitte um kurze Antwort. Fanden Sie es richtig, dass man sich nicht als Parlamentarier vom Verfassungsschutz helfen lässt?
Ich meine, dass wir zumindest mehr Kompetenzen brauchen im eigenen Haus.
Marie-Louise Beck, Bundestagsabgeordnete der Grünen. Besten Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Und was tut die Bundesregierung für den Schutz gegen Hacker? Welche Gesetze gibt es bereits? Welche sind geplant? Aus unserem Hauptstadtstudio Sabine Müller.
Gestern Morgen kratzten sich manche in Berlin verwirrt am Kopf. CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt forderte nach dem weltweiten Cyberangriff vom Wochenende eine Verschärfung des deutschen IT-Sicherheitsgesetzes. Ganz so, als gäbe es genau darüber keine laufenden Gespräche, bei denen sein Ministerium bisher blockierte. CDU-Innenminister Thomas de Maizière macht schon seit einiger Zeit Druck, das Gesetz vom Sommer 2015 zu verschärfen. Damals hatte der Bundestag Firmen der sogenannten kritischen Infrastruktur verpflichtet, ihre Computersysteme nach dem neuesten Stand der Technik zu schützen und Hackerattacken an die Bundesregierung zu melden, damit die jederzeit einen Überblick über die Lage hat und notfalls andere Unternehmen warnen kann. Verpflichtend ist das aber bisher nur für Bereiche wie Telekommunikation, Energie, Ernährung und Wasser. nicht für Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Gesundheit und Verkehr. Auch sehr verwundbare Bereiche, wie man während der Attacke vom Wochenende bei der Deutschen Bahn oder dem britischen Gesundheitssystem NHS gesehen hat. Aber das Bundesverkehrsministerium kämpfte in den Verhandlungen mit dem Innenministerium bisher offenbar um jede einzelne Firma aus dem Verkehrs- und Logistikbereich, wenn es darum ging, wem nun auch noch Meldepflichten auferlegt werden sollen. War Ministeriumschef Dobrindt nicht ganz im Bilde, was da lief? Oder hat er einfach umgeschwenkt? Während seine Sprecherin schmallippig daherkam,
die Gespräche sind einfach eng und konstruktiv, dem möchte ich jetzt auch nicht vorgreifen,
griff das Innenministerium die Vorlage dankbar auf. Sprecher Tobias Plate.
Wir haben das als absolute Unterstützung unserer Positionen aufgefasst und gehen davon aus, dass es jetzt auf die Zielgerade sich zubewegt.
IT-Sicherheitsexperten halten es für absolut sinnvoll, die Liste der Firmen zu erweitern, die Hackerangriffe zwingend an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI melden müssen, das dem Innenministerium untersteht. Der grüne Abgeordnete Konstantin von Notz bezweifelt allerdings, dass das noch in dieser Legislaturperiode etwas wird. Und sagt er, ein Grundproblem bleibe in jedem Fall der Interessenskonflikt im Bundesinnenministerium.
Nämlich auf der einen Seite die, die an der IT-Sicherheit Interesse haben, wie das BSI, und auf der anderen Seite diejenigen, die an einer Unsicherheit des Netzes Interesse haben, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz.
Denn die deutschen Geheimdienste kauften gezielt Informationen über Software-Sicherheitslücken auf und nutzten sie für ihre Spionagezwecke, so Notz. Auch der Chaos Computer Club hat schon auf dieses Problem hingewiesen. In den USA wies der Computerkonzern Microsoft der Regierung eine Mitschuld an der Attacke zu, denn den US-Geheimdiensten sei die Lücke lange bekannt gewesen, sie hätten ihr Wissen aber nicht weitergegeben. Darauf angesprochen, erklärte Innenministeriumssprecher Plate,
jemand, der seine Hausaufgaben nicht macht, dass der jemand anderen dafür versucht, ihm die Pflicht zu nehmen, dass er nicht darauf hingewiesen wird, dass diese Hausaufgaben zu machen sind, das scheint mir doch ein wenig Ursache und Wirkung durcheinander zu bringen.
Experten fordern, die Regierung müsse auch jenseits einer erweiterten Firmenliste nochmal ran ans IT-Sicherheitsgesetz. Unter anderem seien klare Regeln notwendig, wie die geforderten Mindeststandards für die Sicherheit konkret aussehen und wie nachlässige Firmen in Haftung genommen werden können.
Nun ist das für die meisten Bundestagsabgeordneten nicht leicht, sich in die Materie digitale Sicherheit einzuarbeiten. Im Bundestag sitzen Juristen, Politologen, Betriebswirte, ja sogar Seelsorger, aber nicht ein Programmierer, laut Statistikportal über die Berufe der Volksvertreter. Da hatte es Konsul Buddenbrock doch sehr viel leichter. Er konnte alle Briefe lesen.
Konsul Buddenbrock zog die Ledermappe zu sich heran, um dies oder jenes der übrigen Papiere herauszugreifen und zu überlesen. Da waren uralte, gelbe, zerrissene Briefe, welche sorgende Mütter an ihre in der Fremde arbeitenden Söhne geschrieben hatten und die vom Empfänger mit der Bemerkung versehen waren, wohl empfangen und den Inhalt beherzigt. Da waren Bürgerbriefe mit Wappen und Siegel der Freien Hansestadt, Policen, Gratulationspoeme und Patenbriefe. Da waren diese rührenden Geschäftsbriefe, die etwa der Sohn an den Vater und Kompagnon aus Stockholm oder Amsterdam geschrieben, die mit einer Beruhigung in Betreff des ziemlich gesicherten Weizens die dringende Bitte verbanden, sogleich Frau und Kinder zu grüßen. Da war ein besonderes Tagebuch des Konsuls über seine Reise durch England und Brabant, ein Heft, auf dessen Umschlag ein Kupfer das Edinburger Schloss mit dem Großmarkte darstellte. Da waren als traurige Dokumente die bösen Briefe Gottholds an seinen Vater und schließlich als heiterer Abschluss das letzte Festgedicht Jean-Jacques Hofstedes. Ein feines, eiliges Klingen ließ sich vernehmen, der Kirchturm droben auf dem mattfarbigen Gemälde, das über dem Sekretär hing und einen altertümlichen Marktplatz darstellte, besaß eine wirkliche Uhr, die nun auf ihre Weise 10 schlug. Der Konsul verschloss die Familienmappe und verwahrte sie sorgfältig in einem hinteren Fache des Sekretärs.
Und welche Schlüsse ziehen wir jetzt aus den vergangenen 50 Minuten von der Tag in HR2? Matthias Kettemann, Sie forschen an der Uni Frankfurt über Internet und Gesellschaft. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Auffallend ist, es geht um Zeitschienen, es geht um Schnelligkeit. Nicht nur die Verbreitung von Ransomware, also Lösegeld, Schadware geschieht absurd schnell. Institutionen, Firmen und Regierungen müssen auch schnell sein. Und das können die nicht. Welche Schlüsse zieht man daraus?
Sie müssen es lernen, schneller zu werden.
die tradierten Strukturen, die wir haben, wie Entscheidungen getroffen werden, wie auf neue politische Entwicklungen reagiert wird, die müssen im Lichte der Herausforderungen des Internets komplett neu gedacht werden. Wir sprechen von Viren. Auf Viren muss reagiert werden, so wie auf medizinische Notfälle. Das müssen Unternehmen lernen, das muss die Politik lernen, sowohl auf nationaler Ebene wie auch international.
Und dann sind ja auch Akteure im Spiel, die ganz andere Interessen haben als wir. Geheimdienste teilen ihr Wissen über Sicherheitslücken nicht, die profitieren ja davon. Ist da demokratische Kontrolle nicht längst eine rührend naive Forderung?
Das darf sie nicht sein. Gerade die Verunsicherung, die viele Bürgerinnen und Bürger spüren, wenn es um das Internet geht, der müssen wir mit einem neuen Vorstoß für mehr Vertrauen begegnen. Die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie stark im Internet der Rechtsstaat ausgehebelt wird. Da muss gegengesteuert werden. Wir wissen jetzt viel mehr darüber, was Geheimdienste machen. Und wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass die parlamentarische Kontrolle, die demokratische Aufsicht hier wieder stärker Vorrang gewinnt. Weil wir sehen ja, was passiert, wenn wir Geheimdienste schalten und walten lassen. Sie tragen nicht nur, denke ich, eine Mitschuld, sondern fast eine zentrale Schuld daran, dass diese Unsicherheitsfaktoren, diese Lücken so publik geworden sind.
Das Ganze ist auch eine Frage von Vertrauen. Wir haben eben von der Bundestagsabgeordneten Marie-Louise Beck gehört, dass sich der Bundestag vom Verfassungsschutz, also einem Gremium, das das geheimdienstlich untersucht, nicht helfen lassen will, wenn Hackerangriffe sind. Da haben wir doch schon eine Erosion von Vertrauen, die lähmt, oder?
Das stimmt, das ist sehr problematisch. Ich denke, man muss neu denken, wie Staaten im Internet auftreten. Man muss den Staat neu begreifen. Es geht darum, dass wir Sicherheit und Freiheit im Internet miteinander verbinden können. Und da müssen alle staatlichen Akteure, seien es Geheimdienste, seien es parlamentarische Kontrollgremien, zusammenarbeiten. Wir dürfen nicht Freiheit und Sicherheit als Widerspruch sehen. Einen Vertrauensraum im Netz kann man nur sicherstellen, wenn die Akteure zusammenarbeiten.
Aber ich muss da doch noch mal skeptisch nachhaken. Wir scheinen zwischen der NSA, man könnte auch andere Geheimdienste nennen, und den Big Three, also Microsoft, wahrscheinlich auch Google und Apple, gefangen. Und nationale Regierungen sind es aber auch. Das ist alles eine Gefangennahme. Oder sehe ich das falsch?
Sie sehen das nicht falsch, aber ich denke, man kann die Situation auch so begreifen, dass wir hier jetzt in einer Lage sind, wo wir neben Staaten auch andere große, wichtige Akteure haben, die wir stärker an das Recht binden müssen. Wir haben gesehen, was die Geheimdienste machen, wenn sie nicht parlamentarisch kontrolliert werden. Und wir sehen auch tagtäglich, wie Unternehmen vorgehen, wenn sie sich nicht an das Recht halten. Und in den letzten Jahren hat es auch aufgrund verschiedener Urteile zu einer Rückkehr des Rechts in das Internet ist es gekommen. Und das müssen wir hier noch stärker durchsetzen, weil nur mit Mitteln des Rechts, nur mit dem Schutz des Rechtsstaates können derartige Virenattacken langfristig erhoben werden.
Das ist der Staat, der Rechtsstaat. Auf den beziehen wir uns immer, worauf auch sonst. Was haben wir denn? Aber wenn wir diskutieren über das Individuum, jetzt mal jenseits der staatlichen Ebene, also über uns, wie können wir uns denn als Citoyens selbst ermächtigen? Wie können wir diesen Auszug aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit im Internet überhaupt bewerkstelligen?
Eine neue Aufklärung ist auf jeden Fall vonnöten. Das beginnt ganz einfach schon in der Schule. Genauso wie man das Alphabet lernt, wird man auch E-Literacy, also die Fähigkeit im Internet mit Computern zu navigieren, lernen müssen und lehren müssen. Das muss ein neues Sicherheitsbewusstsein muss von Kindheit an vermittelt werden. Auch Eltern sind hier gefragt. Genauso wie wir unsere Kinder nicht um Mitternacht am Bahnhof aussetzen würden, dürfen wir sie nicht ohne ein entsprechendes Gefährdungsbewusstsein in das Internet entlasten. Aber diese Viren, die attackieren ja vor allem auch große Systeme, auch internationale Systeme. Da brauchen wir nicht nur auf nationaler Ebene neue pädagogische Ansätze, sondern wir brauchen auch ein neues internationales Recht, um gegen diese Attacken reagieren zu können.
Okay, wir sind noch im Bereich von Forderungen. Jetzt mal konkret, Herr Kettemann, sind Sie sicher, dass Ihr Computer an der Uni Frankfurt sicher ist? Und wie schützen Sie sich?
Wir hatten erst vor einigen Tagen ein neues Software-Updates mit einer neuen Firewall. Ich habe da schon ein Grundvertrauen hinsichtlich unserer Informationssicherheitsabteilung. Ich persönlich schütze mich darüber hinaus noch dadurch, dass ich sehr sensibel gegenüber E-Mails von Personen reagiere, die ich nicht kenne, dass ich nur Seiten besuche, denen ich vertrauen kann. Ich achte darauf, dass ich sichere Protokolle verwende. Es liegt natürlich an jedem Einzelnen auch beizutragen, genauso wie jeder Einzelne dafür verantwortlich ist, sich impfen zu lassen und auch seine Kinder zu impfen, um die Immunität der Masse sicherzustellen, ist jeder Einzelne verantwortlich, sein System, seine Geräte und inzwischen sind es ja auch Kühlschränke und Autos, vor Hackern zu schützen.
Ja, das klingt ein bisschen so wie die allseitige Forderung, bleiben Sie flexibel, lernen Sie lebenslang dazu, machen Sie sich geschmeidig, damit Sie mit den Veränderungen klarkommen. Verzeihen Sie ein bisschen die Häme in meiner Stimme, aber diese Anforderung, es hängt von jedem Einzelnen ab. Das kann ich nicht mehr hören.
Es ist nicht nur das. Es sind natürlich auch die Unternehmen, die ganz stark in der Verantwortung stehen. Wir dürfen nicht mehr mit Routern versorgt werden, die Lücken haben. Und das haben auch die Unternehmen, die Router herstellen und die Internetzugang zur Verfügung stellen, erkannt. Deutsche Telekom zum Beispiel setzt sich stark für eine Erhöhung der Cybersicherheit ein. Jeder Einzelne hat aber immer noch eine gewisse Verantwortung. Jeder Einzelne, während der Grippesaison würden sich ja auch Hände waschen und jedem Einzelnen vorschlagen, seine Hände zu waschen, um die Verbreitung von Grippen zu verhindern. Auf einer Internet-Ebene bedeutet das, dass jeder Einzelne dafür sorgen soll, sein System möglichst wenig angreifbar zu machen.
Matthias Kattemann, besten Dank. Und eines ist am Ende dieser Ausgabe von der Tag in HR2 Kultur ebenfalls klar. Flucht aus dem Internet ist auch keine Alternative.
Ein Hurricane könnte halb Amerika verwüsten. Das Meer könnte die Niederlande endgültig verschlucken. Der dritte Weltkrieg könnte ausbrechen. Ich würde es nicht erfahren. Mein Allzweckwerkzeug-Smartphone ist nutzlos ohne das Internet. Ein Radio besitze ich nicht, ein Zeitungsabo beziehe ich ebenso wenig. Selbst mein Fernseher schweigt, seitdem DVB-T2 eingeführt worden ist. Für ein internetfreies Leben brauche ich wenigstens ein Radio. Bestellen beim Online-Versandhändler Amazon? Das wird nichts. Ich muss raus vor die Tür. Ohne das Internet zum Navigieren mit dem Handy kann ich mich mit dem Rad nicht orientieren. Ich bin gezwungen, die Bahn zum nächsten Elektrohändler zu nehmen. Bei der Arbeit kann ich endlich Zeitungen lesen und mich informieren. Aber mehr als die Nachrichten vom Morgen bekomme ich nicht. Hier läuft fast alles über Internettelefonie, also kann ich maximal mit meinem privaten Handy telefonieren. E-Mails schreiben oder empfangen geht auch nicht. Das Arbeiten ohne Internet ist kaum möglich. Ich fühle mich um Jahre zurückversetzt. Wenn ich Geld überweisen möchte, muss ich telefonieren. Ich kenne aber weder die Telefonnummer meiner Bank, noch die der Auskunft, noch habe ich ein Telefonbuch. Also muss ich zur Bankfiliale. Das gleiche Hindernis begegnet mir beim Ausmachen von Friseur- oder Arzttermin. Bahn- oder Busfahrten innerhalb von 5 Minuten bequem von zu Hause aus buchen? Das kann ich vergessen. Will ich etwas Neues in meiner Freizeit ausprobieren, muss ich mir eine Touristeninformation suchen oder auf Kollegen oder Bekannte hoffen. Kontakte zu manchen Freunden schlafen ein, weil ich mit ihnen größtenteils über WhatsApp und Facebook kommuniziere. Statt Mediatheken und Streamingdienste zu nutzen, kann ich mich nur nach dem vorgegebenen Fernsehprogramm richten. Alles dauert länger, ist viel aufwendiger. Ständig habe ich das Gefühl, unnötige Umwege machen zu müssen. Dabei habe auch ich meine Kindheit ohne einen Computer und einen Internetzugang verbracht. Mein erstes Smartphone habe ich mir vor 4 Jahren gekauft. Online-Banking nutze ich etwa genauso lang. Schmerzlich wird mir bewusst, wie sehr ich mich in dieser Zeit vom Internet abhängig gemacht habe. So sehr, dass ich mein Leben ohne das Internet komplett umkrempeln müsste.
Und mit dieser Betrachtung von Anja Lordiek verabschieden wir uns. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.